Heute haben wir Aktien satt im Programm, meine Damen und Herren. Wir sprechen über PayPal, über JD.com, über das Eigenkapitalforum 2020 und über ein IT-Unternehmen aus Deutschland. Nach dem Piep geht es los. Viel Spaß.
Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
Das Eigenkapitalforum läuft doch schon längst. Ich habe gesehen, seit dem 16. November, letztes Jahr wart ihr noch vor Ort. Jetzt seid ihr noch schön im Büro, höre ich und sehe ich auch. Was ist los? Warum seid ihr nicht dort?
Ja, wir sind mitten im Geschehen sozusagen, seit Montag, also von vor zwei Tagen. Seitdem läuft das Eigenkapitalforum. Wir schauen uns die Vorträge virtuell an dieses Jahr. Die Seite ist auch ganz nett aufgemacht, also das, sage ich mal, die Inneneinrichtung und über die ganzen Gänge und die Lobby, das ist alles virtuell schön futuristisch abgebildet. Da kann man sich quasi durch die Räume durchklicken und an den einzelnen Veranstaltungen dann teilnehmen. Die jeweiligen Unternehmensrepräsentanten halten Vorträge und zusätzlich kann man sich noch für 1-zu-1-Gespräche also kann man sich reinsetzen, beziehungsweise die konnte man vorher buchen. So ist es. In die Vorträge kann man jederzeit rein, wenn man für die gesamte Veranstaltung registriert war. Und wir nutzen das Event natürlich, um unsere Recherchen zu vertiefen.
Okay. Hört sich natürlich jetzt auch erstmal so ein bisschen wie eine Werbeplattform für die einzelnen Manager und ihre Unternehmen an. Hakt ihr da auch schön kritisch nach, so wie es sich gehört, für gute Analysten?
Ja, es ist natürlich auch eine Werbeplattform. Also die Unternehmen, die Unternehmen zahlen im Endeffekt dieses Events, also wir als Analysten können kostenlos daran teilnehmen. Mhm. Und so ist es natürlich gerade eine Werbeveranstaltung. Insbesondere kleine Unternehmen wollen auf sich aufmerksam machen und ja, potenzielle Investoren anlocken, aber es sind auch größere Unternehmen mit dabei. Ja. Ich war eben noch in der Konferenz eines Flughafenbetreibers und was ja auch schon ein größeres Unternehmen ist. Und ja, es ist natürlich eine Werbeveranstaltung und ja, wenn wir kritische Fragen haben, dann konfrontieren wir auch die Vortragenden damit. Kleiner Mankel dabei ist, dass man nicht direkt wirklich in den Austausch diesmal kann mit den Vortragenden, sondern dass es über einen Moderator läuft, der im Endeffekt auch die Fragen wählen kann. Also es kann sein,
okay, also so ähnlich, wie wir es beim Privatinvestor-Tag dieses Jahr gemacht haben. Man stellt wahrscheinlich die Fragen vorher im Chat und dann werden die Fragen weitergeleitet, wenn man ein bisschen Glück hat.
Genau, richtig, so ist es. Ja. Und das Zeitfenster für die Fragen ist halt relativ kurz. Also man kann sagen, grob 20 bis 25 Minuten dauert ein Vortrag und dann hat man noch um die 5 Minuten, um Fragen zu beantworten. Und der eine oder andere holt ein bisschen weiter aus und dann werden natürlich nicht ganz so viele Fragen beantwortet.
Okay. Man muss dazu sagen, liebe Zuhörer, jetzt bei Aufnahme haben wir Mittwoch, den 18. November. Das heißt, wenn Sie diese Episode hören, am Freitag, den 20. November, ist das Eigenkapitalforum schon vorbei. Aber ganz theoretisch, Alan und Pascal, gab es auch die Möglichkeit für Nicht-Analysten, sich vorher zu registrieren und teilzunehmen?
Von dem, was ich weiß, schon. Also grundsätzlich, man wird halt gefragt, was man beruflich macht, beziehungsweise mit welchem Interesse man da hinkommt. Aber wir haben vor Ort auch letztes Jahr den einen oder anderen Privatmann gesehen.
Ja, ist ja interessant. Und man muss ja auch sagen, für die kleinen Unternehmen gerade ist es ja auch eine sehr schöne Plattform, sich zu präsentieren, gerade jetzt im aktuellen Digitalzeitalter mit der Winner-Takes-It-All-Mentalität ist das natürlich auch sehr, sehr interessant, sich da zu präsentieren und da einfach mal eine Chance zu haben, ja, sich in die Öffentlichkeit ein bisschen reinzuspielen. Und natürlich auch für Anleger selber, die dann eben abseits der großen Tech-Giganten und anderen großen Player anderer Branchen da auch einfach mal noch andere Unternehmen auf die Watchlist bekommen.
Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, wirklich mal viele CEOs und CFOs im persönlichen Gespräch einfach mal zu haben.
Ja, sehr schön. Also vielleicht Geheimtipp für nächstes Jahr 2021. Vielleicht wird es dann ja auch digital stattfinden, sodass man von zu Hause aus teilnehmen kann. Liebe Zuhörer, können Sie sich vielleicht schon mal notieren. Ich denke mal, es wird auch wieder im Herbst stattfinden nächstes Jahr. Ja, denken Sie einfach mal daran. Ja, ihr beiden, habt ihr denn was Interessantes auf die Watchlist bekommen jetzt während des Eigenkapitalforums oder geht ihr leer aus?
Ja, wir hatten auch letztes Jahr waren wir schon an einem Unternehmen interessiert, an der Data Group. Ja. Und haben uns das letztes Jahr schon mal angeschaut. hatte uns nicht ganz überzeugt. Wir sind aber neugierig geblieben, haben dieses Jahr wieder mit reingeschaut und haben für uns aber dann jetzt da mal in die andere Richtung die Entscheidung getroffen und dass wir von diesem Unternehmen im Ergebnis dann doch nicht überzeugt sind.
Okay, warum? Was macht Data Group? Was ist das für ein Unternehmen? Ich schätze mal auch im IT-Sektor, dem Namen nach, ist es tätig.
Ja, aber man muss da ein bisschen tiefer graben. Also im Grunde ist das Unternehmen es spezialisiert sich auf Software, Dienstleistungen und Serverdienstleistungen und alles, was so mit dem Internet verbunden ist im übertragenen Sinne. Allerdings, ja. Beispielsweise, es werden auch Schulungen für SAP oder für Clouds oder für verwandte Produkte in dem Bereich angeboten. Das ist im ersten Moment nicht ganz so greifbar. Das Unternehmen versucht halt in der Regel in Schwierigkeiten geratene Unternehmen günstig aufzukaufen und diese dann aufzupäppeln, fit zu machen und diese Dienstleistungen dann in den eigenen Werkzeugkasten quasi einzubauen. Okay.
Kann man es vielleicht ein bisschen mit Bechtle vergleichen? Die machen es ja ähnlich und wachsen eher anorganisch, indem die kleinere Systemhäuser dazu kaufen.
Teilweise, also gewisse Schnittmengen gibt es da, aber das ist jetzt nicht 1:1 vergleichbar, weil Bechtle ist ja da eher so ein Consulting-Haus beziehungsweise so ein Händler auch, in Anführungsstrichen, während die Data Group eher so diesen Service-Gedanken stärker prägt. Und dadurch, dass das Geschäftsmodell halt stark von Akquisitionen abhängig ist, wir werden gleich noch die Vorteile dieser Akquisitionen benennen, ist entsprechend auch die Bilanz halt ein bisschen strapaziert und viele immaterielle Vermögenswerte tummeln sich entsprechend in der Bilanz. Und es kann halt durchaus sein, wenn ein Unternehmen vorher angeschlagen war, dass natürlich so eine Integration nicht ganz nach Plan verläuft. Dieses Jahr ist halt so ein Paradebeispiel, dass da der persönliche Kontakt eingeschränkt wird, dass dann Beratungen vor Ort nicht stattfinden können. Man kann halt nicht alles hundertprozentig digitalisieren in der Hinsicht. Dann kommt es halt zu Verzögerungen und dann kann es auch sein, dass der ein oder andere Vermögenswert in Frage gestellt wird. Das war jetzt nicht so im Extremfall bei der Data Group, aber wir haben halt gesehen, dass die Bilanz nicht so gut ist und es wurden auch für eine Übernahme im Finanzsektor aus dem Vorjahr kräftige Rückstellungen gebildet. Da schrillen bei uns auch so ein bisschen die Alarmglocken. Weil das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme in erster Linie, da sollte man nichts Böses unterstellen, aber man darf halt durchaus damit rechnen, dass da der ein oder andere faule Apfel noch im Korb ist.
Ach so, dass für Abfindung benötigt wird, diese Rückstellung, okay.
Das ist eher für Risiken im Finanzbereich, also der Schwerpunkt der Data Group liegt im Outsourcing-Bereich, also Data Group erbringt IT-Dienstleistungen im Auftrag für seine Kunden. Und im Rahmen dieser Übernahmestrategie, die das Unternehmen fährt, also es sind schon über, ich glaube, 25 Unternehmen übernommen worden in den letzten Jahren. Und im Rahmen dieser Übernahmestrategie ist auch ein Finanzdienstleister übernommen worden. Dieser Finanzdienstleister ist in erster Linie in Norddeutschland tätig. Und was uns ein bisschen stört, ist, dass ein IT-Dienstleister im Endeffekt Finanzrisiken mit in seine Bilanz mit aufnimmt. Das ist dann doch sehr ungewöhnlich und dass da Rückstellungen gebildet werden müssen für typische Risiken, die eigentlich im Finanzsektor liegen und nicht bei einem IT-Dienstleister.
Ja. Also es könnten irgendwelche Forderungsausfälle sein beispielsweise, so hundertprozentig weiß man das nicht, aber es hat halt so einen insgesamt etwas belastenden Eindruck, sagen wir mal so.
Okay. Also das Thema Bilanz war dann euer Knackpunkt, wo ihr gesagt habt, nee, Data Group ist vielleicht in anderen Bereichen unserer Königsanalyse ganz interessant, aber die Bilanz hat dann doch den ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass ihr euch gegen ein Investment entschieden habt, richtig?
Ja, es war ein schwergewichtiger Faktor auf jeden Fall. Ich wollte eben noch kurz auf die Vorteile dieser Akquisitionsstrategie eingehen. Ja. Also aktuell ist es ja so, dass das Unternehmen sich ja Fremdmittel günstig beschaffen kann. Und es ist in dem Sinne günstiger für das Unternehmen, bestehende kleinere Unternehmen aufzukaufen, weil die ja schon eine gewisse Struktur aufgebaut haben, gewisse Kundenbeziehungen haben, die Mitarbeiter eingearbeitet sind oder teilweise auch oder ganze Teams auch bestehen. Die kauft man sich günstiger, als wenn man das Gleiche von null auf selber aufziehen würde. Mhm. Deswegen hat das Vorteile, aber es geht halt zulasten der Bilanz und es muss halt auch öfters was, oder es sollte nicht zu oft irgendwas schief gehen.
Okay. Ja, das ist ja schon ein großer Knackpunkt, ein großes Risiko. Auch das Thema Goodwill neben den Rückstellungen, die dann gebildet werden, bei dieser Strategie, dass man, wenn man eben zukauft, sich eben auch immaterielle Vermögenswerte dann in die Bilanz mit reinholt. Das eben, da sollten vielleicht auch unsere Zuhörer und die Anleger eben auch bei anderen Unternehmen darauf achten, ne?
Genau, richtig. Und abschließend noch, der Cashflow war jetzt auch nicht dauerhaft positiv und belastbar. Da gab es größere Schwankungen, sodass da durchaus die Vermutung aufkommen kann, dass das ein oder andere Loch noch gestopft werden musste. Hm. Und der Cashflow ist halt letztendlich das, was das Unternehmen liquide hält, um seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Wenn es da Schwächen gibt und in der Bilanz Schwächen gibt,
ja, dann ist das eigentlich schon
insoweit kein ausgewogenes Verhältnis.
Ja, auf jeden Fall. Nee, gut. Ja, da konnten wir jetzt schön frei drüber sprechen, weil ihr euch eben gegen ein Investment entschieden habt. Gibt es denn auch Unternehmen, die ein bisschen interessanter sind im Moment aktuell für euch auf dem Eigenkapitalforum?
Also wir könnten ja vielleicht noch eine Rückblende zum Vorjahr machen. Also da haben wir uns ja mit den Versandapotheken ein bisschen stärker befasst und auch da Gespräche geführt, Vorträge angehört. Und entsprechend sind wir da auch zu einer Investmententscheidung gekommen.
Ja. Und das Unternehmen, das ihr euch damals ausgesucht habt, das wird ja immer noch in den Fonds geführt und performt da ja auch relativ gut.
Genau.
Ja. Gut, kommen wir vielleicht mal zu den großen Fischen, Pascal.
Ja.
Die schöne neue Online-Payment-Welt. Ja, und da sticht natürlich PayPal hervor. Das Unternehmen hat vor kurzem neue Zahlen gemeldet. Ja, und direkt einmal seinen Nettogewinn verdoppelt im letzten Quartal. Pascal, hast du da, ich gehe mal davon aus, du hast noch nähere Infos zu den Zahlen und vielleicht auch eine kurze Einschätzung für unsere Zuhörer.
Ja, wir haben uns, wir beobachten PayPal natürlich auch. Wir sehen, dass das Unternehmen, also ja sowieso schon von der zunehmenden Digitalisierung im Bezahlsegment profitiert hat. Und das ist natürlich durch die Corona-Pandemie dann nochmal deutlich verstärkt worden. Im letzten Quartal sind die Transaktionen allein um 36% gestiegen, 22% neue Accounts, also über 360 Millionen aktive Nutzer hat PayPal aktuell. Ja. Das ist schon ja eine beeindruckende Entwicklung einfach. 1,5 Millionen Händler sind dabei, beziehungsweise sind neu dabei. Insgesamt sind es jetzt 28 Millionen Händler. Die operative Marge konnte um 377, also 3,77% nochmal aufgebessert werden auf über 25%. Also es ist ja einfach eine Wachstumsmaschine aktuell, die durch die aktuelle Entwicklung einfach nochmal wirklich zusätzlich befeuert ist. Und das sehen wir natürlich auch am Kurs, der sich eben auch ja sehr schön entwickelt hat. Aber wir warten da jetzt eher noch auf einen Rücksetzer aktuell.
Okay.
Beobachten das Unternehmen aber sehr interessiert. Auch zum Beispiel der Einstieg jetzt in den Kryptobereich, den wir vom Haus eher etwas zurückhaltend beobachten, da es nicht in unsere in unsere Kernkompetenz im Endeffekt fällt. Aber wir finden es ganz interessant, dass PayPal diesen Bereich eintritt und es wird spannend, ob damit Krypto im Endeffekt von so einer Nischenposition dann auch im Endeffekt bei im Mainstream sozusagen ankommt. Also es sind sehr, sehr viele interessante Entwicklungen. Und
das Thema Krypto hat die Aktie auf jeden Fall in den letzten Tagen und Wochen ja nach vorne gebracht. Aktienkurse schön gestiegen, sagst du auch. Aber im Moment ist die Aktie fair bewertet, so kann man es generell sagen.
Ja, schon. Ja. Also ob jetzt die Beschleunigung wirklich nur durch Krypto kommt oder eher durch die operative
natürlich generell auf jeden Fall eine Riesenwachstum, sorry, ja.
Da kann man sich streiten, sicherlich.
Okay. Ja, gut. Liebe Zuhörer, die genauen inneren Werte, die wir so oder die unsere Analysten berechnen für die einzelnen Aktien, die wir empfehlen, die finden Sie natürlich online auf privatinvestor.de im Abonnentenbereich. Also wenn Sie ein Abonnement unseres Börsenbriefes abschließen, haben Sie da Zugang zu und können da tagesaktuell die aktuellen Kurswerte, aber auch die von uns berechneten inneren Werte, also die Kurse sehen, zu denen wir einen Kauf empfehlen. Gut, auch ein anderes Unternehmen hat Zahlen gemeldet, nämlich unser sogenanntes chinesisches Amazon, JD.com. Alan, der Umsatz stieg um fast 30%, habe ich gelesen, und dennoch sackte der Aktienkurs nach Meldung der Zahlen erstmal ein wenig ab. Ja, wie geht es nun weiter mit dem Online-Retailer? Wie steht es um die Wachstumsstory? Gibt es da vielleicht Neuigkeiten, auf die unsere Zuhörer achten sollten in Zukunft?
Wenn man das tägliche Kursgezappel jetzt einfach mal außen vor lässt, dann gibt es eigentlich gar nichts Schlechtes da groß zu erzählen. Also wie du schon sagst, der Umsatz ist jetzt auf das dritte Quartal bezogen zum vergangenen Jahr um 29% insgesamt gewachsen. JD unterteilt da in zwei Segmente, also einmal das, was man von einem Online-Händler klassischerweise erwartet, nämlich den Online-Handel, und auf der anderen Seite ein etwas schneller wachsendes Geschäft, wo unter anderem die eigene Logistik drin ist. Das hat Amazon ja zum Beispiel noch nicht so in dem Ausmaße. Und noch so ein bisschen Digitales im Hinblick auf eigene Werbung und vergleichbare kleinere Dienstleistungen. Und insgesamt ist aber das Servicegeschäft, so nennen die das, dieses zweite, das ist mit 43% stärker gewachsen als das reine E-Commerce-Geschäft, welches mit 27% zum Vorjahr wuchs. Aber unterm Strich geht die Entwicklung völlig unbeeindruckt von irgendwelchem Geplänkel drumherum weiter. JD konnte übers Jahr gesehen, also über die letzten 12 Monate gesehen, um genau zu sein, 100 Millionen neue Nutzer gewinnen. Und jetzt wurden insgesamt 442 Millionen Nutzer auf der JD.com-Plattform gemeldet und registriert. Das ist jetzt ungefähr ein Drittel der chinesischen Bevölkerung, so ganz grob. Mhm. Das heißt, da ist immer noch viel Potenzial dabei. Natürlich wird JD 100% des Marktes haben, das ist auch klar. Aber Fakt ist, dass sie jetzt immer stärker auch in die abgelegenen, kleineren, provinziellen Regionen vorstoßen. Da kommt auch der Großteil des Wachstums her. Und dadurch, dass man halt diese hocheffiziente und super starke Logistik in der eigenen Hand hat, kann man diese Gebiete hervorragend bedienen.
Ja, wunderbar. Alibaba hat ja in den letzten Tagen ein bisschen für Furore gesorgt mit dem abgesagten Börsengang von Ant Financial. Hat das jetzt auch irgendwie Auswirkungen auf JD.com? Also die haben ja auch einen kleinen Finanzservice-Bereich, von dem gemunkelt wurde, dass er im nächsten Jahr auch an die Börse gespin-offed werden soll. Habt ihr da Infos zu?
Also der sollte schon, der Alibaba-Spin-off, der sollte ja kommen. Das Ant Financial, das wurde ja abgeblasen erstmal. So hundertprozentig genau wird man das nicht erfahren. Das ist eher so auf der Gerüchteebene. Aber es soll wohl der chinesische Staatschef höchstpersönlich da eingeschritten sein. Und es kam ein paar Tage später ja auch nochmal die Meldung, dass grundsätzlich die großen Tech-Konzerne in China, also da ist Alibaba unter anderem mit dabei, dass die stärker an die Kandare genommen werden sollen. Dass sie da nicht irgendwie zu stark auswachsen und monopolartig die Strukturen bestimmen. Im Zuge dessen sind viele von diesen Tech-Werten erstmal 5-10% gefallen, JD unter anderem auch. Aber unsere Lesart ist die folgende, dass JD dann gar nicht so stark von betroffen ist. Also die sind weit weg davon, ein Monopol zu sein. Sie haben einen Marktanteil von um die 30%. Das ist natürlich schon ordentlich, klar. Aber der Markt ist insgesamt in China noch viel stärker fragmentiert. Es gibt viel mehr Konkurrenz und JD ist jetzt auch nicht als großer Akquisiteur bekannt, der da sich die Konkurrenz wegkauft quasi, sondern die kochen ihr eigenes Süppchen und haben auch 2017 ihre Logistik sogar für Drittanbieter aufgemacht, die dann mit benutzen können. Von daher gibt es da erstmal keinen Grund, sich da Sorgen zu machen bei JD, aus
meiner Sicht. Okay. Also die Aktionäre können entspannt bleiben und dabei bleiben. Die Wachstumsstory ist intakt, kann man so zusammenfassen.
Ja, mehr denn je. Also das Wachstum hält weiter an. Es kommen neue Nutzer dazu. Also alle wichtigen Kennzahlen sind gestiegen. Die Margen, die haben wir noch nicht thematisiert. Sowohl die Bruttomargen als auch die operativen Margen darunter haben auch leicht angezogen, weil klar, mit steigendem Volumen und höherer Effizienz wird natürlich der Anteil der Fixkosten auf mehr, sage ich mal, Produkte oder Transaktionen verteilt und entsprechend können die Margen dann zulegen. Es wurden auch noch ein paar neue Partnerschaften bekannt gegeben mit der einen oder anderen bekannten Marke. Dafür ist ja JD auch an für sich bekannt, dass die hohen Wert auf ihre Partnerschaften legen und auch rigoros gegen Produktfälschungen vorgehen. Von daher da alles weiter im Butter. Die Aktie ist aus unserer Sicht auch, wir hatten in der Jahresausgabe ja nochmal ein Statement dazu abgegeben, von der Bewertung her so auf jeden Fall nicht zu teuer. Nee, das kann man jetzt so nicht sagen.
Gut, machen wir es heute kurz und bündig. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Wenn Sie noch auf der Suche sind nach interessanten Aktien für das kommende Jahr 2021, empfehle ich Ihnen unsere Privatinvestor-Jahresausgabe. Wenn Sie ein Abonnement unseres Börsenbriefes abschließen, erhalten Sie die gedruckte Ausgabe als kostenfreie Prämie. In den Shownotes dieser Podcast-Episode finden Sie den Link zum Bestellformular. Und wenn Sie einmal ganz unverbindlich unseren Börsenbrief testen möchten, können Sie gerne ein kostenfreies Testabo abschließen. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes. Und abseits des Abo-Modells können Sie auf börsenkiosk.de auch Einzelexemplare von der Privatinvestor erwerben. Mit diesem kurzen Werbeblock verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch eine gute Börsenwoche. Tschüss!
Bis demnächst.
Tschüss zusammen.
Und nun unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene.